Gut, ihr Lieben, also wir freuen uns, dass wir bei euch sein können, trotz ein paar Widrigkeiten. Wir hatten gestern sehr viel Schnee bei uns. Die Autobahnen waren gesperrt und ich dachte so, das wird eine interessante Reise heute, aber heute war alles frei, das ging gut. Das ist schön. Ich möchte einige Passagen lesen aus dem 1. Mose 13 und folgende Kapitel. Und wir wollen von unserem Glaubensvater Abraham lernen. Der Hebräerbrief bezeichnet Abraham als Vater des Glaubens. Und er war in vielerlei Hinsicht ein besonderer Mann, ein großes Vorbild für uns. Und ich denke, dass wir, die Bibel sagt ja, dass auch die Dinge im Alten Testament uns aufgeschrieben sind zur Ermahnung, zur Warnung, zur Belehrung. Aber dass wir ganz besonders Abraham zum Vorbild nehmen sollten. Ich fange an 1. Mose 13, Vers 1. Und Abraham zog aus Ägypten herauf, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm nach dem Süden. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Tagemärschen vom Süden bis nach Bethel, bis zu der Stätte, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er vorher dort gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Vielleicht noch als kleiner Einschub. Lot war ja der Sohn des Bruders von Abraham. Und weiter vorne können wir lesen, dass der Vater von Lot relativ zeitig gestorben ist. So dass ich glaube, dass Lot mit Abraham mitgezogen ist, weil Abraham für ihn so eine Art Vaterrolle übernommen hat. Das sehen wir dann später noch, dass das was zu bedeuten hat. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie zusammen wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht zusammen wohnen. So gab es Streit zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch keinen Streit sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Wir sind doch Brüder. Also sie waren ja keine Brüder im leiblichen Sinne. Und das zeigt ein Stück die Wertschätzung, die Abraham für Lot hat. Denn Lot war ja der Sohn seines Bruders. Aber Abraham begegnet ihm hier, indem er sagt, wir sind doch Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Also die Situation, beide hatten sehr viel Vieh und ich gehe davon aus, dass einfach die Menge an Futter für das Vieh nicht gereicht hat in der Region, wo sie zusammen waren. Und das ist so der erste Punkt heute Abend, den wir von Abraham lernen können. Wenn Abraham ja sagt, wenn du nach links gehst, gehe ich nach rechts und wenn du nach rechts gehst, gehe ich nach links. Abraham hatte keine Furcht, dass er in irgendeiner Weise zu kurz kommen könnte. Er hatte kein Problem damit, Lot wählen zu lassen. Und da beide sehr viel Vieh hatten, gehe ich davon aus, dass beide von Viehhaltung und von diesen Dingen etwas verstanden. Und es war naheliegend, dass Lot Ausschau hält nach der Region, wo man eben am besten Viehzucht betreibt. Und das ist ein sehr, sehr erstaunliches Vorgehen. Wir kennen alle die Geschichte. Aber die Haltung, die wir hier dahinter sehen können, ist, dass Abraham keine Angst hatte, mit dem, was ihn betrifft, was seinen Besitz betrifft, seine Versorgung betrifft, er hatte keine Angst, zu kurz zu kommen. Er lebte dahingehend in einer echten Freiheit. Das ist ein gewaltiges Vorbild für uns. Da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, der sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Da wählte sich Lot die ganze Ebene des Jordan und Lot brach auf nach Osten. So trennten sie sich voneinander. Also bevor Sodom und Gomorra zerstört wurde, war das eine sehr fruchtbare Gegend. Sie wird hier bezeichnet wie der Garten des Herrn. Und die Formulierung ist sehr interessant. Lot hob seine Augen auf. Lot war ein Mann, das sehen wir noch an mehreren Begebenheiten später, der auf das Vordergründige, auf das Sichtbare schaute. Hier können wir auch sehen, dass Lot nicht in dem Sinne Verheißungen hatte, wie sie Abraham hatte. Und wie ich schon erwähnte, irgendwie logisch, Lot sieht diesen Garten des Herrn und wählt diese Richtung. Und damit war für Abraham klar, ich gehe also nicht in diese Richtung. Ich kann nicht zu diesem fruchtbaren Land. Vordergründig. Und ich denke, es ist gut, dass wir das auf uns wirken lassen. Wie oft geht es uns so, dass wir in Bedrängnisse sind, in Bedrückungen oder in Stress, aus der Furcht heraus, dass wir zu kurz abschneiden, dass wir einen Nachteil haben, dass wir in irgendeiner Stelle unseres Lebens nicht das erreichen, was wir gerne erreichen wollen. Und Abraham hatte schon zu dieser Zeit Verheißungen, Gott hatte schon zu ihm klar gesprochen. Und er hat die Gelassenheit und die Größe zu Lot zu sagen, du kannst wählen, wo du hin willst und ich gehe in die andere Richtung. Abraham brauchte nicht mit seinen eigenen Kräften mitzuhelfen oder dafür zu sorgen, dass das kommt für ihn, was Gott versprochen hatte. Also Lot sah auf das, was vor Augen ist, und wählte diese Richtung. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene des Jordan und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, erheb doch deine Augen und schau nach dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Also direkt im Anschluss an seine sehr weise Entscheidung, den Streit zwischen seinen Mitarbeitern und den Hirten Lots beizulegen und Lot wählen zu lassen, und Lot wählte das beste Land, was von dort aus in Sicht war. Direkt danach sagt Gott zu Abraham, heb deine Augen auf in alle Himmelsrichtungen, ich werde dir alles geben. Ich glaube, wenn wir in unserem geistlichen Vorangehen das erreichen und empfangen wollen, was der Herr uns verheißen hat, dann braucht es vorher diese Einstellung, die Abraham hatte. Also ich finde es sehr bezeichnend, dass dann direkt danach Gott sagt, heb deine Augen auf und schau dich um, das werde ich dir alles geben. Gott sagt, ich werde es dir geben. Denn das ganze Land, das du siehst, ich will es dir geben und deinen Nachkommen für ewig. Wir kennen ja ungefähr die Geschichte. Gott geht hier viel weiter und verspricht sogar den Nachkommen Abrahams für ewig das Land. Wir wissen, wie das später mit den Nachkommen von Lot war. Das lesen wir dann auch noch. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, so dass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Mache dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug seine Zelte auf und ging hin und ließ sich nieder unter den Terebinthen von Mamre, die bei Hebron sind, und erbaute dort dem Herrn einen Altar. Also soweit ich das studiert habe, habe ich keine Stelle gefunden, wo Lot an irgendeiner Stelle dem Herrn einen Altar gebaut hätte. Das ist etwas, was die beiden Männer auch grundlegend voneinander unterscheidet. Und dann kommt eine sehr interessante Passage. Da ist von den Mengen Königen und Völkern die Rede. Und dann lesen wir nächstes Kapitel, Vers 9, dass also 4 gegen 5 Könige Krieg führten. Das dann, also 1. Mose 14 ab 10, im Tal Siddim aber waren Asphaltgrube neben Asphaltgrube und die Könige von Sodom und Gomorra flohen und fielen dort hinein, die übrigen aber flohen ins Gebirge. Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und all ihre Nahrungsmittel und zogen davon. Und sie nahmen Lot mit, den Sohn von Abrahams Bruder, und seine Habe und zogen davon, denn er wohnte in Sodom. Und es kam ein Entkommener und berichtete es Abraham, dem Hebräer. Er wohnte aber unter den Terebinthen Mamres des Amoriters, des Bruders von Eschkol und des Bruders von Arner. Die waren Abrahams Bundesgenossen. Und als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer, seine Hausgeborenen ausrücken, 318 Mann, und jagte ihnen nach bis nach Dan. Und nachts teilte er sich und fiel über sie her, er und seine Knechte, und schlug sie und jagte ihnen nach bis nach Huba, das links von Damaskus liegt. Und er brachte die ganze Habe zurück und auch Lot, seinen Neffen, und dessen Habe brachte er zurück und auch die Frauen und das Volk. Und als er zurückkehrte, nachdem er Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schawe, das ist das Königstal. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Also hier ist erstmals in der Schrift erwähnt, dass jemand den Zehnten gegeben hat. Es gibt ja da so dieser landläufige Irrtum, dass der Zehnte aus dem Gesetz kommt. Das ist also nicht der Fall. Diese Begebenheit hier ist 430 Jahre bevor das mosaische Gesetz gegeben wurde. Und ja, der Hintergrund, das Geben des Zehnten ist aus Freude und aus Dankbarkeit. Meine persönliche Meinung ist, dass hier Abraham eine Begegnung mit Jesus hatte, weil er hier dieser Melchisedek als König von Salem bezeichnet wird. Im Hebräerbrief ist es auch erklärt, dass er König des Friedens heißt und dass er mit Brot und Wein gekommen ist, so wie Jesus auch zu seinen Jüngern vor seiner Kreuzigung. Und ich finde es bezeichnend, dass Abraham irgendwie in geheimnisvoller Weise dieser Person, wo ich glaube, dass es Jesus war, den Zehnten gegeben hat, aus Dankbarkeit für diesen Sieg, hat diese ganze Habe zurückgebracht, hat die Geiseln befreit von diesen feindlichen Königen. Und dann geht es weiter und der König von Sodom sagte zu Abraham, gib mir die Seelen, die Habe aber nimm für dich. Da sagte Abraham zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht, nichts für mich. Nur was die Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Arner, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Anteil nehmen. Ich lese das alles, weil das brauchen wir alles noch, um im Vergleich zu Lots Leben zu sehen, was wir von Abraham lernen können. Nach diesem geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abraham, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Also wir können auch hier an diesem Beispiel sehen, dass Abraham einen sehr weiten Blick hatte. Abraham hat nicht nur auf sein Leben geschaut, Abraham hatte im Blick, wem vererbe ich das? Wie geht das Ganze weiter nach mir? Was ist eigentlich mit der Generation nach mir? Er hat sehr viel weiter geschaut als nur auf sein eigenes Leben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann kommt die Reaktion Abrahams und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Deshalb wird Abraham als Vater des Glaubens bezeichnet, weil er bereits schon weit bevor Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, hat er schon gelebt wie einer im neuen Bund, indem er als Gerechter bezeichnet wurde aufgrund seines Glaubens. Dann gehen wir ein bisschen weiter hinter. Dann lesen wir Kapitel 18. Der Herr erschien ihm bei den Terebinthen von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde und sagte: Herr, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Man hole doch ein wenig Wasser, dann wascht eure Füße und ruht euch aus unter dem Baum. Ich will indessen ein bisschen Brot holen, dass ihr euer Herz stärkt, danach mögt ihr weiterziehen. Wozu wärt ihr sonst bei eurem Knecht vorbeigekommen? Und sie sprachen: Tu so, wie du geredet hast. Da eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sagte: Nimm schnell drei Maß Mehl, Weizengrieß, Knete und mache Kuchen. Und Abraham lief zu den Rindern und nahm ein Kalb, zart und gut, und gab es dem Knecht, und dabei eilte sich, es zuzubereiten. Und er holte Rahm und Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und stand vor ihnen unter dem Baum und sie außen. Dann kommt das Gespräch mit diesen Männern. Vers 10, da sprach er: Wahrlich, über Sarah, um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, da hinter ihm war. Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Und Sarah lachte in ihrem Innern und sagte: Nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben? Und auch mein Herr ist ja alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Doch Sarah leugnete und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, nein, du hast doch gelacht. Und die Männer erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom hinab, und Abraham ging mit ihnen, sie zu begleiten. Der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Der Herr aber sprach das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra: Wahrlich, es ist groß, und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben, und wenn nicht, so will ich es wissen. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom, Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Dann kommt diese erstaunliche Passage, dass Abraham mit Gott im Gespräch ist und sagt: Wenn 50 Gerechte in der Stadt sind, dann kannst du doch nicht diese Stadt auslöschen. Du kannst doch nicht die Ungerechten mit den Gerechten hinraffen. Und Gott sagt: Okay, wenn 50 in der Stadt sind, dann will ich das nicht tun. Und dann geht es auf 45 und auf 40 und auf 30 und auf 20 und auf 10. Und da sagt der Herr immer noch: Ich will nicht vernichten, um der 10 willen. Das ist ein Beispiel für uns, dass der Herr uns will als ein Gegenüber. Und ich finde es so erstaunlich, welche Beziehung Abraham zum Herrn hatte in dieser Zeit. Und dass Gott auf die Bitte, auf den Einwand Abrahams hin, so oft gesagt hat: Okay, um 30 willen vernichte ich die Stadt nicht, um 20, um 10. Und dann Vers 33, und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte, und Abraham kehrte zurück an seinem Ort. dann lesen wir Kapitel 19. Die beiden Engel kommen am Abend von Sodom nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Wenn im Alten Testament jemand im Tor saß, dann bedeutet das, dass diese Person in gewisser Weise eine politische leitende Position hatte. Im Tor wurden Geschäfte abgewickelt, im Tor wurden Grundstücke veräußert und auch Urkunden ausgestellt. Also Lot, haben wir ja vorhin gelesen, hat sich Weideland ausgesucht bis Sodom hin. Jetzt lesen wir, dass er in Sodom in Verantwortung war. Also er war dort in der Politik. Und als Lot sie sah, also die beiden Engel, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde. Analog zu Abraham, als die Engel zu ihm kommen, ging Abraham ihnen auch entgegen. Und er sprach, siehe, meine Herren, kehrt doch ein in das Haus eures Knechtes und übernachtet und wascht eure Füße, morgen früh mögt ihr dann eures Weges ziehen. Aber sie sagten, nein, sondern wir wollen auf dem Platz übernachten. Als Abraham die Engel einlud zu verweilen, waren sie sofort einverstanden. Als Lot ihnen entgegenkam und sagte, kommt in mein Haus, wollten sie zuerst nicht und wollten auf dem Platz übernachten oder im Freien. Als er jedoch sehr in sie drang, kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl, backte ungesäuertes Brot und sie aßen. Ich finde es sehr bezeichnend, weil Abraham hat auch Brot und ein Kalb ihnen vorgesetzt, mit dem Unterschied, dass bei Abraham die Sarah das Brot zubereitet hat und Lot hier das Mahl selber macht. Das ist für mich ein Hinweis, dass Lot, das sehen wir dann später noch deutlicher, Ordnungen Gottes in seiner Familie nicht aufrichten konnte und nicht aufgerichtet hat. Und wir leben in einer Zeit, sind jetzt gerade auch als Gemeinde bei uns da ganz neu auf das Thema draufgekommen oder der Heilige Geist hat uns draufgebracht. Vor allem hier in unserer westlichen Gesellschaft, wo eine extreme Verdrehung geistlich angestrebt wird und stattfindet, dass Männer nicht mehr wie Männer sein dürfen und Frauen nicht mehr wie Frauen. Das ist ein ganz massiv, was da geistlich geschieht und was da suggeriert wird in den Medien und in unserem Bildungssystem. Das ist ein massiver Angriff auf die Rolle des Mannes und auf die Rolle der Frau. Und ich finde es schon bezeichnend, wo es sowieso in dieser Kultur völlig normal war. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich das unbedingt richtig finde. Aber in dieser Kultur war es normal, dass nur die Männer unter sich miteinander aßen. Und Abraham ging zu Sarah und hat ihr aufgetragen, den Kuchen zu backen. Lot macht den Kuchen selbst. Wo war seine Frau? Noch hatten sie sich nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus vom Knaben bis zum Greis, das ganze Volk von allen Enden der Stadt. Und sie riefen nach Lot und sagten zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Also wenn die Bibel von Erkennen spricht, dann spricht sie von Geschlechtsverkehr. Das bedeutet, dass Homosexualität in dieser Stadt absolut normal war. Und wenn hier steht, dass also vom Knabe bis zum Greis die Männer sein Haus umringten, wollten sie die Gäste von Lot vergewaltigen. Das zeigt auch, dass sie absolut keinen Respekt hatten vor Lot, weil es im Nahen Osten zur Gastfreundschaft gehört, dass derjenige, der unter mein Dach kommt, den verteidige ich mit meinem Leben. Das ist Gastfreundschaft im Nahen Osten. Und schon ihre Ansage an Lot, gib die Männer raus, die unter deinem Dach sind, zeigen, dass sie null Respekt hatten vor Lot. Da trat Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu und er sagte, tut doch nichts Böses, meine Brüder. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Lot ist erst in der Nähe von Sodom, später in Sodom, ist in Sodom in der Politik und bezeichnet eine brüllende Meute, Homosexuelle, die die Gäste in seinem Haus vergewaltigen wollen, bezeichnet er mit meine Brüder. Es ist ein großer Irrtum zu glauben, wenn wir Kompromisse eingehen oder wenn wir in irgendeinem Bereich mit unserem Feind eine Übereinkunft treffen, dass dann irgendwas Gutes zurückkommt oder wir dann in irgendeiner Art Frieden kämen. Lot gibt da hier ein absolut extremes Angebot. Seht doch, ich habe zwei Töchter, die keinen Mann erkannt haben. Die will ich zu euch herausbringen. Also er ist bereit, einer grünen Menge Männer seine beiden Töchter zu überlassen, dass die vergewaltigt werden. Das ist für mich der ultimative Kompromissangebot. Das zeigt für mich, dass Lot ultimativ bereit war, die bösesten und finstersten Kompromisse einzugehen. Tut ihnen, wie es gut ist in euren Augen, nur diesen Männern tut nichts, da sie nun einmal unter den Schatten meines Daches gekommen sind. Es war ihm also schon wichtig, von der Tradition und von der Gastfreundschaft her die Etikette zu wahren, dass die Männer in seinem Haus geschützt sind. Sie aber sagten zurück da und sie sagten, da ist einer allein gekommen, sich als Fremder hier aufzuhalten und will sich schon als Richter aufspielen. Also hier haben wir den Beweis, Kompromisse werden uns nie in irgendeinen Frieden bringen oder unser Feind wird dadurch nie versöhnt. Nie. Das können wir hier sehen. Er bietet seine Töchter an und die sagen, was bist denn du für Ausländer? Du bist alleine hergekommen und du spielst dich als unser Richter auf. Geh zur Seite. Nun, wir wollen dir Schlimmeres antun als jenen. Er hatte sie noch kurz davor bezeichnet mit meine Brüder. Und sie drangen hart auf den Mann, auf Lot, ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hand aus und brachten Lot zu sich herein ins Haus und die Tür verschlossen sie. Die Männer aber, die am Eingang des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit vom Kleinsten bis zum Größten, sodass sie sich vergeblich mühten, den Eingang zu finden. Und die Männer sagten zu Lot, hast du hier noch jemanden, einen Schwiegersohn und deine Söhne und deine Töchter oder einen, der sonst noch in der Stadt zu dir gehört, führe sie hinaus aus diesem Ort. Denn wir werden diesen Ort vernichten, weil das Geschrei über sie groß geworden ist vor dem Herrn und der Herr hat uns gesandt, die Stadt zu vernichten. Da ging Lot hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten und sagte, macht euch auf, geht aus diesem Ort, denn der Herr wird die Stadt vernichten. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Lot hat offensichtlich nicht verstanden, die Werte oder die Maßstäbe Gottes in seiner Familie aufzurichten und zu etablieren. Also wenn hier von Schwiegersöhnen die Rede ist, die seine Töchter nehmen sollten, dann waren sie also verlobt. Damals galt eine Verlobung als ein verbindliches Versprechen auf die Heirat. Und sie haben ihn ausgelacht. Ich gehe davon aus, dass Lot viele Male zuvor versäumt hat, ganz klar Maßstäbe Gottes aufzurichten, als Mann Führung zu übernehmen in seiner Familie. Und deshalb war jetzt seine Warnung einfach nur zum Lachen. Sie haben ihn nicht ernst genommen. Und deshalb habe ich so viel von Abraham gelesen, weil wir gehen mal ganz kurz zurück zu Kapitel 18, Vers 19. Da sagt Gott über Abraham, denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren. Abraham war also ein Mann, der seinen Nachkommen den Weg des Herrn befohlen hat. Und das ist unser Vorbild. Das ist das ganze Gegenteil von der humanistischen Idee. Meine Kinder, die müssen selber mal ihre Meinung bilden. Die müssen selbst rausfinden, was sie glauben wollen. Diese Entscheidung kann ich meinen Kindern nicht abnehmen. Das müssen die selber finden. Wenn wir Kinder Gottes sind, bedeutet das, wir haben eine Verantwortung für die Generation nach uns. Und zwar ihnen zu befehlen den Weg des Herrn. Und das Wort befehlen ist ja schon für unsere humanistische Umgebung ist ja schon ein Reizwort. Wir sind ja ganz stark in dem ganzen Bereich von Erziehung und von Bildung, dass ein Mensch es nur entfalten kann, wenn er eben das tun kann, was er für richtig hält und dazu alle Freiheit hat. Das ist aber eine gewaltige Lüge des Feindes, weil die Quittung von Leuten, die alle Freiheit hatten, die haben wir gesehen hier bei Lot, wenn dann eine ernste Warnung kommt, können die Menschen diese Warnung nicht hören. Sie können es nicht. Also wir als Kinder Gottes haben diese Freiheit nicht und dürfen diese Art von falscher Freiheit auch unseren Nachkommen nicht geben, sondern wir sind gerufen, ihnen den Weg des Herrn zu befehlen. Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er geredet hat. In gewisser Weise sind die Verheißungen und deren Erfüllung davon abhängig, inwieweit wir in der Lage sind, unseren Nachkommen den Weg des Herrn zu befehlen. Ich denke, dass wir in diesem Bereich absolut gegen den Strom schwimmen müssen, was in unserer Gesellschaft normal ist. Wenn wir nicht das Ergebnis haben wollen, was Lot hatte, die Engel des Herrn sagen ganz klar, wir werden diese Stadt vernichten. Hast du hier noch Angehörige, dann jetzt, sag ihnen jetzt, müssen sie gehen. Hätte Lot irgendwann vorher Standards aufgerichtet in seiner Familie, dann hätten die Schwiegersöhne in dem Moment ganz sicher nicht gelacht. Das ist was, was Lot und Abraham wesentlich voneinander unterscheiden. Und sobald die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sagten, mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld der Stadt. Also die Schwiegersöhne sind ja schon raus. Die sind schon verloren. Als er aber zögerte, zögern ist gefährlich. Ich meine damit nicht, dass wir vielleicht in bestimmten Bereichen noch nicht Klarheit haben, wie wir entscheiden müssen. Zögern ist gefährlich, wenn wir eigentlich genau wissen, was wir tun sollen und tun es nicht. Das ist Zögern. Lot hat miterlebt, dass die Männer ihn vor der grölenden Menge wieder ins Haus geholt haben, die Tür verschlossen haben und die Männer dann blind waren und den Eingang nicht gefunden haben. Das hat Lot miterlebt. Lot hat miterlebt, dass die Engel ihn gewarnt haben, sagt deinen Verwandten Bescheid, wir werden diese Stadt vernichten. Dann steht, sobald die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile. Also irgendwie hat Lot selber das noch nicht so richtig ernst genommen, weil wenn die Engel des Herrn sagen, wir werden diese Stadt vernichten und das kommt an als ernste Warnung, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich noch eine Nacht in der Stadt geschlafen hätte. Und jetzt drängen die Engel zur Eile. Und Lot zögert. Ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führten ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Also sie mussten sie buchstäblich an ihrer Hand aus der Stadt ziehen. Einer Stadt voller schrecklichster, fürchterlichster Sünde, einer Stadt, wo Gott sagt, die mache ich komplett den Erdboden gleich. Und es geschah, als sie ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach Herr, rette dich, es geht um dein Leben, sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst. Da sagte Lot zu ihnen, ach nein, Herr, siehe doch, dein Knecht hat Gunst gefunden in deinen Augen und du hast deine Gnade, die du an mir erwiesen hast, groß gemacht, meine Seele am Leben zu erhalten. Aber, ich denke, das ist ein Bereich, wo wir uns irgendwie wiederfinden. Gott hat klar zu uns gesprochen, wir zögern, weil wir einfach an Dingen gebunden sind, wie Lot an Sodom gebunden war. Und dann kommt nochmal eine Ansage von Gott und unsere Reaktion ist, ja, du hast Gnade gegeben, aber, ja, aber. Das ist ein Riesenproblem, wenn wir dieses Ja, aber vor uns herschieben. Das ist ein Problem für unsere Nachfolge, das ist ein Problem für den Geist Gottes, uns voranzubringen. Ich kann nicht auf das Gebirge. Es könnte das Unheil mich ereilen, dass ich sterbe. Also bis dahin hat der Lot übernatürlich gesehen, was die Engel des Herrn zu tun in der Lage waren. Und es gab jetzt schon drei ganz klare Ansagen, wir werden die Stadt vernichten. Und Lot Ja, aber. Nee, aufs Gebirge kann ich nicht. Sieh doch, diese Stadt da ist nahe. Dahin zu fliehen, sie ist doch nur klein. Ich könnte mich doch dahin retten. Ist sie nicht klein? Damit meine Seele am Leben bleibt. Irgendwie wollte der Lot unbedingt in eine Stadt und eben nicht ins Gebirge und hatte seine Einwände, wie genau seine Rettung ablaufen sollte. Ganz erstaunlich finde ich, da sprach er zu ihm, siehe, auch darin habe ich Rücksicht auf dich genommen, dass ich die Stadt nicht umkehre, von der du geredet hast. Also diese kleine Stadt wurde dadurch verschont. Ich finde es so erstaunlich, dass diese Engel Gottes auch darauf noch eingehen. Schnell rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Daher nennt man die Stadt Zoar. Die Sonne ging über der Erde auf, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen vor dem Herrn aus dem Himmel und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Also aus diesem Garten des Herrn, was wir vorhin gelesen hatten, wurde diese verbrannte, salzige, öde Gegend, die es bis heute noch ist. Als aber seine Frau sah sich hinter ihm um, da wurde sie zu einer Salzsäule. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, und er blickte hinab auf die Fläche von Sodom und Gomorra und auf die ganze Fläche des Landes in der Ebene des Jordan, und er sah und siehe, Rauch stieg vom Land auf, wie der Rauch eines Schmelzofens. Wir hatten vorhin gelesen, als die Männer Gottes bei Abraham waren, dass Abraham am Ende auf die Ebene von Sodom sah. Ich glaube, dass Abraham geistig wahrgenommen hat, was dort kommt. Wahrscheinlich hat er auch an Lot gedacht. Ich finde es sehr erstaunlich, dass nicht mit einem Wort irgendeine Trauer erwähnt ist von Lot um seine Frau. Sie ist hier zur Salzsäule geworden. Ich glaube, es ist irgendwie auch symbolisch zu verstehen, dass wenn wir zurückschauen, bitter werden. Und ich finde es auch erstaunlich, dass die Frau an keiner Stelle mit Namen erwähnt wird. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordan vernichtete, da dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in denen Lot gewohnt hatte. Also, ich kenne das auch so aus meinem eigenen Leben, im übertragenen Sinne gesprochen, in der Nähe von Sodom zu leben, ist genauso gefährlich wie in Sodom. Lot wählte sich die Gegend in der Nähe von Sodom und am Ende war er in Sodom. Und gerade so, er und zwei Töchter wurden gerettet. Drei Personen haben das Ganze überlebt. Lot aber zog von Zoar hinauf und wohnte im Gebirge. Also am Ende ist er dorthin gegangen, wo die Engel ihm gesagt haben, dass er hingehen soll, nämlich ins Gebirge. Er und seine beiden Töchter mit ihm, denn er fürchtete sich, in Zoar zu wohnen. Also dieser Einwand, ja, aber, können wir hier sehen, war ein Umweg, der nicht notwendig war. Er landete also im Gebirge und er wohnte in einer Höhle, er und seine beiden Töchter. Und die Erstgeborene sprach zu der Jüngeren, unser Vater ist alt und es gibt keinen Mann im Land, der zu uns eingehen könnte nach der Weise aller Welt. Nach der Weise aller Welt, das ist eine sehr interessante Formulierung. Das ist für mich so ähnlich, wie das Volk zu Gott gesagt hat, wir wollen auch einen König wie die anderen Völker. Warum dürfen wir keinen König haben? Alle Völker haben einen König. Wir wollen auch einen, nach der Weise aller Welt. Römer 12, 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Es zeigt diese Gesinnung dieser Töchter. Es zeigt wieder mal mehr, Lot hat es versäumt, seinen Nachkommen den Weg des Herrn zu befehlen, sie im Glauben zu erziehen, in der Ehrfurcht vor Gott. Kommt, lasst uns unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft am Leben erhalten. Und sie gaben ihrem Vater in jener Nacht Wein zu trinken. Und die Erstgeborene ging hinein und legte sich zu ihrem Vater. Er aber merkte weder etwas von ihrem Niederlegen noch von ihrem Aufstehen. Das haben sie dann am nächsten Abend nochmal gemacht. Und auch die jüngere Tochter hat mit ihm geschlafen. Lot hat wieder nichts davon gemerkt. Und ich bin der Meinung, du kannst nicht einem Mann, der nicht damit Alkohol korrekt umgeht und der sich nicht betrinkt, den kannst du nicht aus dem Stand betrunken machen. Das funktioniert nicht. Wenn ein Mann weiß, wann Schluss ist, Alkohol zu trinken, und ich bin durchaus nicht der Meinung, wie viele unserer russischen Geschwister, dass jeder Tropfen Alkohol Sünde ist, der Meinung bin ich nicht. Ich denke, man kann eine Flasche Bier trinken oder ein Glas Wein. Aber wenn du als Mann Gottes weißt, wann Alkohol gut ist, nämlich dann, wo immer noch die Gedanken klar sein müssen und alles andere auch, dann kannst du nicht außenstand betrunken gemacht werden. Also für mich ist das ein starker Hinweis, dass Lot mit Alkohol ohnehin einen krassen, verkehrten Umgang gehabt haben muss. Sonst hätte man ihn nicht zwei Nächte hintereinander derartig volltrunken machen können. Das sagt etwas über sein Leben. Die beiden Töchter Lots wurden von ihrem Vater schwanger. Und die Erstgeborene gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Moab. Das ist der Vater der Moabiter bis auf diesen Tag. Und die Jüngere, auch sie gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Ben-Ami. Der ist der Vater der Söhne Ammon bis auf diesen Tag. Aus diesen beiden Söhnen sind die Moabiter und die Ammoniter entstanden. Zwei Völker, die viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte danach dem Volk Israel immer wieder riesige Schwierigkeiten gemacht haben. Dieser Ammon, dieser Sohn der zweiten Tochter, habe ich nachgelesen, darauf geht die heutige Hauptstadt von Jordanien, Ammon, zurück. Die beiden Völker lebten geografisch in der Region des heutigen Jordanien und die Hauptstadt Ammon geht zurück auf diesen Sohn. Und wenn wir das später studieren, wie die Könige mit den Moabitern und Ammonitern Schwierigkeiten hatten und was da ablief, können wir sehen, was das für verheerende Folgen hatte, dass Lot versäumt hat, in seiner Familie Ordnungen Gottes aufzurichten und zu leben. Im Gegensatz dazu hatte Abraham die Sicht, was wird nach mir sein? Wen werde ich das vererben? Was geht nach mir weiter? Er hatte eine Sicht auf die Ewigkeit hin. Und ich glaube, auch wir brauchen das, nicht wie Lot, wo ist das fruchtbarste Land, da gehe ich hin, hier wachsen die meisten Pflanzen und das ist gut für mein Vieh, sondern wir brauchen Orientierung auf das Unsichtbare, auf das Ewige. Die Bibel sagt, das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Das ist ein weiterer großer Unterschied zwischen diesen beiden Männern. Abraham war orientiert auf die Ewigkeit, Lot war orientiert auf das Jetzt. Und dann wissen wir, Abrahams Nachkommen, wie die Verheißung hier auch gelesen haben, wie wir gelesen haben, so zahlreich wie die Sterne. Und was Lot weiter vererbt hat, waren am Ende zwei Völker, die beide in Feindschaft lebten mit dem Volk Gottes. Gott hat immer noch einen gewissen Schutz beider Völker gegeben, auch als das gelobte Land eingenommen wurde, durfte das Volk Israel gegen beide Völker keinen Krieg führen. Aber trotzdem kamen durch diese Völker immer wieder massive Probleme und Schwierigkeiten gegen das Volk Gottes. Das ist, was ich so für heute Abend auf dem Herzen hatte. Vielleicht nochmal zusammengefasst. Die Orientiertheit auf das Jetzt und Hier, auf das Materielle, auf das Sichtbare, das ist das, was zu kurz greift, was zu Fall bringt, was uns in Abhängigkeiten bringt, was uns unter Drücke bringt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Das Leben nicht ausgerichtet nach dem, was ist jetzt, was ist hier, was ist morgen, sondern unser Leben ausgerichtet, was ist ewig, was ist aus der Sicht Gottes jetzt wichtig, was ist für Gott relevant. Was hat eine Bedeutung? Und Jesus will, dass unser Leben Bedeutung hat. Jesus hat selber gesagt, er will, dass wir viel Frucht bringen, die bleibt, nicht die verwelkt nach einer Woche. Der nächste Punkt ist dieses Zögern. Dreimal haben die Engel Lot gesagt, wir werden diese Stadt platt machen, raus aus dieser Stadt. Als er aber zögerte. Zögern ist etwas Negatives, wenn wir wissen, was wir tun sollen, es aber nicht tun. Und diese Verhaltensweise, ja, aber. Ja, Herr, aber. Also ins Gebirge kann ich nicht. Das ist zu gefährlich. Ich will lieber in die kleine Stadt. Das sind so Dinge, wo ich denke, dass wir da beten können und sollen, dass wir solche Sachen ablegen, dass wir von solchen Haltungen, von solchen Verhaltensweisen umkehren, weil sie uns am Ende das kosten, was Gott in unser Leben bringen will. Mal kurz zurückblättern. Also im Gegensatz zu Abraham. Also Lot sagt, sieh doch, dein Knecht hat Gunst gefunden in deinen Augen und du hast deine Gnade, die du an mir erwiesen hast, groß gemacht, meine Seele am Leben zu erhalten. Aber ich kann mich nicht auf das Gebirge retten, es könnte das Unheil mich ereilen. Die Engel hatten ihm gesagt, dass sie ihn retten und dass sie nichts tun können, bevor er nicht aus der Stadt raus ist. Und Lot ist der Meinung, es könnte ihn Unheil ereilen, als ob die Engel ihn dorthin schicken, wo ihn das Unheil erreicht. Total unlogisch. Und im Gegensatz zu der Haltung Abrahams, Kapitel 15, Vers 6, und das, was Abraham da davor hörte, war viel unmöglicher, viel undenkbarer von der menschlichen Vernunft her. Denn vorher sagte Gott, zähl die Sterne am Himmel, so zahlreich mache ich dein Volk. Zu der Zeit hatte er auch noch keinen Sohn. Und die Reaktion Abrahams war nicht, ja, aber Herr, das geht so nicht. Und guck mal hier und die Sarah und guck mal, wie alt ich bin. Und das funktioniert alles nicht. Und Herr, du musst doch verstehen. Die Reaktion Abrahams war, er glaubte dem Herrn. Nicht ja, aber er glaubte. Und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Wir haben die Wahl. Gleichen wir mehr dem Lot oder dem Abraham? Und ich denke, wir haben irgendwie alle so Gedanken, Muster, Verhaltensweisen von Lot geerbt oder in uns. Und lasst uns davon umkehren. Vielleicht spricht es jemand von euch an, ganz konkrete Situation, wo du zögerst, obwohl du weißt, was zu tun ist. Und das ist gefährlich. Da läufst du in Gefahr, Dinge zu verlieren. Oder diese Situation, dass die Männer Gottes klare Anweisung geben und Lot sagt, ach nein, Herr, ich kann nicht auf das Gebirge. Ja, aber. Ja, aber. Vielleicht ist das auch für jemand wichtig, dass wir hier an dem Beispiel Lots sehen, dass wir, wenn wir auf Kompromisse des Feindes eingehen, unseren Feind nicht friedlich stimmen. Wir bewegen damit unseren Feind nicht dazu, von uns abzulassen. Sondern es wird genau das passieren, was hier im Bild gesprochen die Männer von Sodom taten, nämlich sie wurden noch frecher und noch brutaler gegenüber Lot zurück da. Sie sagten, da ist einer allein gekommen, sich als Fremder hier aufzuhalten und will sich schon als Richter aufspielen. Nun, wir wollen dir Schlimmeres antun als jenen. Und sie drangen hart auf den Mann, auf Lot, ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Es ist eine Strategie des Feindes, uns glauben zu lassen, wenn wir Kompromisse eingehen, dass wir dann in irgendeiner Weise den Feind besänftigen. Der Feind von uns ablässt. Das ist ein Irrtum. Ich lese nochmal diese zwei Verse aus dem Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und das ist, glaube ich, auch die Voraussetzung für das, was im Vers 2 steht. dass wir uns dem Herrn hingeben, was auch bedeutet, dass wir uns festlegen, wir wollen leben nach dem Willen Gottes und wir gehören ihm und er darf sorgen, was er möchte. Und das bringt uns in die Position, das macht uns fähig, dass wir dann nicht mehr gleichförmig dieser Welt sind, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Die Erneuerung des Sinnes oder die Veränderung unserer gesamten Gedankenmuster oder unserer gesamten Sichtweisen, unserer Haltung ist hiermit gemeint. Und die erfolgt oder findet statt, wenn wir, wie im Vers 12 beschrieben ist, uns so dem Herrn geben, dass er wirklich der Herr sein darf. Und dann, ja, dann ist der Heilige Geist mit uns und hilft uns und gibt uns Kraft, dass wir nicht mehr gleichförmig dieser Welt sind. Der Lot ist ja nochmal dann im Neuen Testament erwähnt, ich glaube im 2. oder im 1. Petrusbrief. Dort wird er als gerechter Mann bezeichnet. Er für sich selbst blieb oder wird als gerechter Mann bezeichnet, aber es war ihm nicht gelungen, weil er den Blick nicht hatte auf das Langfristige, auf das Ewige, auf das, was vor Gott zählt, war es ihm nicht gelungen, das, was in ihm war, weiterzugeben an seinen nächsten Nachkommen, an das, was nach ihm kommt, weil das nicht auf seinem Herzen war. Und damit alles, was nach ihm kam, Sodom gleichförmig war. Ich denke, das ist eine ernste Warnung, auch in einer Zeit, wo so viel weichgespült, gepredigt wird und so viel, das kann man ja alles so und so sehen und nicht so extrem und lass uns mal ruhig angehen und nicht übertreiben. Ich glaube, dass das absolut entscheidend ist, auch für die Generation nach uns, ob wir ihnen den Weg des Herrn befehlen oder ob wir das nicht tun. Und das ist, wenn wir Eltern sind, unsere erste, ureigenste, wichtige Berufung. Ja, vielleicht können wir einfach so in der Runde, wie wir hier sitzen, vor Gott kommen und darauf reagieren. Und ganz kurze, präzise Gebete sprechen. Wer das möchte, seid so frei und habt den Mut und sagt, Herr, bitte vergib mir. Ich bin oft in diesem Muster, ja, aber. Bitte vergib mir das, ich will davon umkehren. Oder jemand anders, das Ding mit dem Zögern, da habe ich mich erkannt. Herr, ich will das ablegen. Vergib mir das, es tut mir leid. Es ist eine Form von Unglauben. Ganz kurze, präzise Gebete. Wir beten jetzt nicht für Israel oder für den Weltfrieden. Wir brauchen jetzt auch nicht Einleitungsgebete sprechen. Herr, hab Dank, dass du mich lieb hast. Der Herr liebt uns. Außer Frage. Aber so, dass wir nicht Stunden brauchen und dass jeder beten kann, der das möchte. Ganz kurz, präzise. Das braucht keine langen Umschreibungen. Wir müssen nicht Gott mit Informationen versorgen. Aber der Herr will aus unseren Herzen eine Reaktion haben. Ja? Und ganz einfach, wer das möchte, dass wir da umkehren und dass dieser Glauben und diese Sicherheit Abrahams in unser Leben kommt, diese Sicherheit, ich folge Jesus nach und ich kann gar nicht zu kurz kommen. Und ich kann diese Sicherheit empfangen vom Herrn, Lot, wähl du, wenn du rechts gehst, gehe ich links. Ich muss nicht mit der Brechstange dafür sorgen, dass das Glück in mein Leben kommt, dass Berufungen in Existenz kommen oder dass bestimmte Sachen ablaufen, die ich mir wünsche oder nach denen ich mich sehne. Das finde ich so ein Ausdruck von Sicherheit und Ruhen im Herrn, dass Abraham das so sagen konnte. Und der Herr will uns das auch geben. Da muss so viel Angst unser Leben verlassen, wenn diese Sicherheit einzieht. Der Herr ist in jedem Falle mit mir und der Herr wird mir geben, was ich brauche. Ja, lass uns so einfach beten.